SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Frank Böttcher, Meteorologe und Extremwetterspezialist. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind tatsächlich Hamburgs bekanntester Meteorologe und haben auch gerade schön auf die Wetter-App geschaut. Wie wird denn das Wetter heute in Hamburg?
Die Hamburger und Hamburgerinnen können sich heute darauf freuen, dass die Sonne scheint. Das ist in Hamburg gar nicht so häufig wie hier in Baden-Württemberg. Und die Temperaturen liegen bei 27 Grad. Übrigens, auch das ist in Hamburg nicht so häufig wie in Baden-Württemberg. Also die Hamburger freuen sich heute mehr über das Wetter, als dass sie klagen. Und das ist ja auch mal ganz schön, wenn man über das Wetter nicht gleich zum Einstieg klagt.
Ja, genau. Das berühmte Hamburger Wetter. Wir testen auch gleich mal Ihr Wissen für Baden-Württemberg. Haben Sie eigentlich schon mal so richtig daneben gelegen mit so einer Prognose?
Also die Kunst von Meteorologinnen und Meteorologen, die das schon sehr lange machen, besteht darin, die unsicheren Wetterlagen rechtzeitig zu erkennen und dann auch offen zu sagen, das ist eine Wetterlage, die ist schwierig vorherzusagen, weil die Wettervorhersagemodelle sich überhaupt nicht darüber einig sind. Das heißt also, wenn die physikalischen Modelle das schon nicht so richtig verlässlich abbilden, dann sollte ich mich als Meteorologe natürlich nicht auf eine Seite schlagen und verlässlich Regen vorhersagen, wenn andere Modelle sagen, es könnte sonnig sein. Also dann versuche ich es so auszudrücken, wie es eben auch ist. Das ist eine unsichere Wetterlage. Da wissen wir manchmal auch gar nicht ganz genau, was da passiert. Aber auch mir ist es schon passiert. Ich erinnere mich an einen frühen Morgen. Meine liebe Frau weckte mich mit den sanften Worten. Was für ein herrlicher Sonnenschein. Und ich schreckte auf und sagte, das ist ja jetzt keine so gute Nachricht. Denn ich glaube, ich habe bis um 11 Uhr Hochnebel vorhergesagt. Also in so einem Fall ist es nicht so schlimm. Aber auch mir passiert das natürlich mal.
Ja, also das heißt, der gute Meteorologe redet eigentlich mehr über die Zukunft und nicht so viel über die Vergangenheit. Also wie es Wetter wird und nicht wie es war.
Also daran kann man einen guten Meteorologen, eine gute Meteorologin von weniger hochqualifizierten Personal unterscheiden. Wer also am Anfang des Wetterberichtes sehr lange darüber redet, wie es denn jetzt gewesen ist, versteckt manchmal, dass die Vorhersage vielleicht nicht so sicher oder verlässlich ist. Also eigentlich, ich erinnere mich immer so gerne an Dieter Nuhr, der gesagt hat, das Wichtigste beim Wetterbericht ist eigentlich, dass sie mir sagt, Jacke oder nicht Jacke. Und das muss ein Wetterbericht leisten, sehr klar zu sagen, was auf uns zukommt.
Es hat sich ja wirklich sehr verändert, die Wettervorhersage. Früher war ja so, wenn Sonnenschein war, dann haben wir uns drüber gefreut. Also wollten immer alle. Heute sieht man das deutlich kritischer. Wir haben Wassermangel, Hitzewellen. Wie ist das für Sie? Welches Wetter haben Sie am liebsten?
Oh, ich komme, also wenn ich so ein paar Jahre zurückdenke, da fand ich eigentlich Schnee großartig, so minus 5 Grad, richtig dicker Schnee, es konnte gar nicht kalt genug sein und die große Schneedecke, die dann wirklich den Lärm schluckt, das Wetter ist dann ein völlig anderes, es ist mucksmäuschenstill draußen, riesige Schneeflocken fallen vom Himmel und es geht gar nichts mehr und wir merken auch, dass Wetter uns eben stark beeinflussen kann, weil man einfach zu Hause bleiben muss, weil da draußen auch im Straßenverkehr gar nichts mehr geht. Das hat mich früher sehr, sehr beeindruckt und gehörte auch lange zu meinem absoluten Lieblingswetter. Jetzt bin ich 54 und kann auch so 25 Grad und Sonnenschein richtig viel abgewinnen, mehr sogar als früher.
Sie sind ja auch ein Winterkind, im Januar geboren nämlich, und auch so zum Wetter gekommen, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber wir müssen jetzt mal kurz nach Norditalien schauen. Da gibt es zum Teil wirklich seit Monaten Hitze, es hat nicht mehr richtig geregnet. Mhm. Der Po zum Beispiel steht 8 Meter unter Normal und jetzt geht es ja auch in unsere Realität, nämlich unser liebster Gardasee hat nur noch 60% Füllung. Ist das schon das extreme Wetter?
Ja, das ist auf jeden Fall extremes Wetter. Und das ist auch schon ein Phänomen, das wir in starkem Zusammenhang mit dem Klimawandel sehen. Eine deutliche Zunahme der Trockenphasen, die auch länger dauern und dann auch Regionen betreffen, die vielleicht früher solche Trockenheiten gar nicht so intensiv erlebt haben. Norditalien hat immer schon mal solche langen Trockenheiten erlebt, aber so intensiv. Wir haben jetzt den niedrigsten Wasserstand seit 70 Jahren im Po. Und das ist ein Fluss, der, wenn man sich die Fotos jetzt mal anschaut und das Bild sich vor Augen führt, das ist ein gewaltiges Fluss, ein gewaltig breiter Fluss. Und da drin ist wirklich nur noch ein ganz kleines Rinnsal, das, was man eigentlich sonst aus kleineren Gräben in unserer Region kennt. Und dann kommt man eben auf die Idee, vielleicht Wasser aus dem Gardasee abzulassen, um also zumindest ein bisschen Wasser da drin zu lassen, aber das führt eben auch nur dazu, dass man dem Gardasee auch noch das Wasser wegnimmt. Also das ist alles keine besonders gute Idee. Das Einzige, was wirklich helfen würde, wäre Regen, Regen, Regen.
Es beginnt die Feriensaison und wir fahren in Urlaub. Der Sommer könnte heiß werden, man müsste eigentlich sagen, heiß bleiben. Egal ob in Italien oder in Deutschland, Wassermangel ist ein Riesenproblem.
Ja, Wassermangel wird auch noch ein größeres Problem bei uns in der Zukunft. Und das sehen wir auch, dass der Klimawandel genau dieses Thema uns direkt auf dem Silbertablett serviert. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Denn wir sehen zwei Dinge gleichzeitig, nämlich die Zunahme von Starkregenereignissen und die Zunahme von längeren Trockenphasen. Und das scheint zwei Seiten einer Medaille zu sein im Klimawandel. Der Grund dafür ist, dass Wetterlagen dazu neigen, langsamer und träger zu werden, sodass wir also längere Phasen haben, in denen es nicht regnet. Und dann verliert der Boden seine Feuchtigkeit. Wenn es dann plötzlich heftig regnet, dann hat der Boden nicht mehr diese Schwammfunktion, kann das Wasser nicht mehr aufnehmen. Das Wasser läuft oberirdisch ab und gerade wenn es dann mal kräftig regnet, verlieren wir das Wasser, weil es dann von den Dächern auf die Grundstücke, von den Grundstücken in die Kanalisation und von dort dann in die Flüsse läuft und dieses Wasser verschwindet. Das heißt, wir werden uns in Zukunft darüber schon auch große Gedanken machen müssen, wie halten wir dieses wertvolle Wasser zurück, wenn es fällt, um es dann auch für die Trockenphasen besser zu nutzen.
Das ist also das, was man unter dem versiegelten Böden dann auch versteht bei solchen Hitzewellen. Jetzt haben wir ausgerechnet hierzulande in Brandenburg. Da werden die Seen immer trockener, da hatten wir schon große Waldbrände. Wir haben auch Waldbrände hier in Baden-Württemberg jetzt schon erste gehabt im Juni. Und in Brandenburg, da sagt man ja inzwischen, das ist die Sahelzone der Republik. Warum eigentlich ausgerechnet da oben im Nordosten? Warum ist das da so trocken?
Ja, das ist eine Region, die schon ein bisschen kontinentaler beeinflusst wird. Und die trockenste Region tatsächlich direkt nordöstlich des Harzes. Da gibt es dann auch noch so einen kleinen Harzföhneffekt. Da gibt es dann einen Ort, der gerade mal 450 Liter Regen pro Quadratmeter im Jahr hat. Das ist schon relativ wenig, auch im Vergleich zu anderen Städten. Wir haben hier in Baden-Württemberg, die meisten Orte haben so um die 650 Liter Regen pro Quadratmeter, Hamburg 750 Liter Regen. Und da fällt naturgegebenermaßen schon relativ wenig Regen im Jahr. Und wenn es dann nochmal diese längeren Trockenphasen gibt, dann haben die natürlich ein echtes Problem. Zum großen Teil sind da auch sandige Böden. Und die halten das Wasser nicht so besonders gut. Die sind sehr durchlässig und dann versickert das Wasser schneller und schon ist die Trockenheit auch in den tieferen Schichten.
Also haben Sie gerade gesagt, 650 hier in Baden-Württemberg, 750 in Hamburg. Der Unterschied ist ja gar nicht so groß. Ich hätte jetzt gedacht, 600 hier in Baden-Württemberg, 1200 in Hamburg.
Ja, das denkt man manchmal, dass es in Hamburg so fürchterlich ist und ständig regnet.
Aber Oktober bis April.
Absolut, aber dem ist gar nicht so. Hamburg hat tatsächlich Tage mit mehr Bewölkung als in Baden-Württemberg. Hier ist das Wetter ein bisschen sonniger und es wird auch im Frühjahr schneller warm. Also das wissen viele, die hier wohnen, die sich darüber freuen. Sie gucken auf die Wetterkarte des Abends und sehen, wir haben hier in Baden-Württemberg schon 20 Grad. Guck mal, und die Nordlichter oben, die frieren noch bei 10.
Ja, da guckt der Hamburger schon kritisch bei solchen Aussagen. Akut ist es ja so, wir haben Hitzewellen und Wassermangel, auch jetzt der Juni war wieder extrem warm und wir haben in der Voraussicht auch noch mehr Hitze zu erwarten diesen Sommer. Da muss man doch jetzt langsam schon mal nachdenken, wie man mit dem Wasser umgeht. Sie haben es gerade gesagt von den Dächern, wir müssen gucken, wie können wir unsere Wasserreserven zurückhalten. So eine Rationierung von Wasser, ist das noch eine Utopie oder ist das schon was Reales hier in Deutschland?
Nein, ich glaube, es kommt auf uns zu, dass wir eine nationale Wasserstrategie brauchen und eine Strategie umsetzen, bei der sich auch die Frage beantworten lassen muss, mit welcher Priorität bekommt wer dann eigentlich das Wasser? Wir sehen auch jetzt schon in den Sommern, dass einige Trinkwasserquellen größte Schwierigkeiten haben, den Bedarf zu decken. Dann ruft natürlich die Landwirtschaft, sie braucht unbedingt Wasser, um die Äcker zu bewässern, damit die landwirtschaftliche Produktion aufrechterhalten werden kann. Dann ruft die Industrie und sagt, wir brauchen Wasser für unsere Produktion. Und jeder, der zu Hause einen Wasserhahn hat, und die meisten von uns haben zu Hause üblicherweise einen Wasserhahn, sagen, ich möchte, dass das da genauso rausläuft wie bisher auch. Aber wenn diese Trockenphasen eben so viel länger anhalten, werden wir uns Gedanken darüber machen, mit welcher Priorität machen wir das. Ich erinnere mich noch, als ich sehr jung war, 1976, hatten wir einen großen Hitzesommer. Und wenn man sich diese Trockenkarte von damals über Deutschland anschaut, da war es extrem trocken. Es gab auch Wassereinsparungsmaßnahmen. Es wurde aufgerufen, Wasser zu sparen. Es gab Waldbrände in Teilen Niedersachsens, große Waldbrände in der Heidelandschaft. Und das waren Wetterphänomene, die haben wir 1976 schon mal so erlebt. Das weiß ich noch als Jugendlicher habe ich das sehr klar wahrgenommen. Und jetzt ist das etwas, was bei uns ein doch Dauerzustand sein wird, diese Phasen.
Damals Einzelfälle, jetzt den Regelfall. Wenn die Sturmflut kommt, dann kommt er zum Einsatz. Und viele kennen ihn vielleicht aus der nächtlichen Tagesschau 24 Sondersendung bei der Sturmflut im Norden im Februar dieses Jahres. Der Meteorologe Frank Böttcher in SWR 1, Leute, Sie sind ja ein richtiger Hamburger Jung, deswegen sind Sie da oben bei der Sturmflut schon auch richtig aufgehoben. Haben Sie die praktisch mit der Kinderstube schon erlebt?
Ja, tatsächlich war das Wetter schon die entscheidende, prägende Kraft auch für meine Berufswahl. Ich bin zum Meteorologen letztlich geworden aufgrund der Schneekatastrophe 1978-79. Und wir haben damals den Winterurlaub verbracht im Allgäu, meine Schwester und ich und die Eltern. Und wir hatten überhaupt keinen Schnee. Eigentlich wollten wir Skilaufen gehen, die Pisten waren aber völlig frei. frei von Schnee. Und wir haben dann, meine Schwester und ich, Geldmünzen gesammelt an den Skipisten. Und zwar genau da, wo die Skiläufer quasi steil runterfahren und scharf Richtung Lift abbiegen. Also wenn man mal knapp bei Kasse ist, da fallen häufig den Skifahrern beim Runterfallen dann die Geldmünzen aus der Tasche. Und abends am Freitag, ich erinnere mich noch sehr, sehr genau, liefen Bilder in der Tagesschau. Norddeutschland eingeschneit, Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Bauern, die ihre Kühe nicht melken konnten, weil es keinen Strom mehr gab. Und mein Vater, sehr pflichtbewusst, hat gesagt, wir fahren nicht am Sonntag nach Hamburg zurück. Am Montag begann die Schule wieder und er hatte einen Termin, sondern am Samstag früh gleich um 4, also nach der Tagesschau, haben wir alle unsere Sachen gepackt. Morgens um 4 ging es los und dann mitten hinein in diesen Schneesturm. Abends um 21 Uhr waren wir in den Kasseler Bergen. Das schafft man üblicherweise ein bisschen schneller. Und am nächsten Morgen nochmal 8 Stunden von Kassel bis nach Hamburg, Parkplatz freischaufeln. Und dann kam der entscheidende Moment. Ich war gerade 11 Jahre alt und dieser Schneesturm hat es geschafft, dass die Schule 3 Tage lang ausfällt. Also das hat sofort zur spontanen Sympathie zwischen mir und Schneestürmen geführt. Mhm. Und ich wollte dann natürlich unbedingt wissen, wann das alles wieder passiert und bin am Ende deshalb Meteorologe geworden.
Wenn man jetzt aber mal sorgsam reinschaut in ihren Lebenslauf, dann sieht man, ups, der hat ja gar keine Wetteruni besucht, der Mann. Der hat das praktisch im Selbststudium gemacht. Geht das?
Ja, der hatte irgendwie nie Zeit dafür. Ja, meine Eltern haben gesagt, lern was Ordentliches, mach eine kaufmännische Ausbildung, habe ich dann gemacht, habe aber eben schon während der Schulzeit Vorträge zum Thema Wetter in Stufen unter mir gehalten und war dann auch ehrenamtlicher Wetterbeobachter beim Deutschen Wetterdienst. Und bin tatsächlich dann irgendwann erstes Vorstandsmitglied im Deutschen Meteorologischen Gesellschaft geworden, der das nicht studiert hat. Also es ist ein deutlich aufwendigerer Weg gewesen, das kann ich so sagen. Aber einer, der von dem Herzblut für das Thema getrieben wurde.
Was sagen denn die anderen Meteorologen dazu, die Studierten? Gibt es da nicht Neid und Missgunst und sagen, der Blender hier ohne Studium?
Nein.
Oder gibt es sowas unter Meteorologen nicht?
Wir unterscheiden diejenigen, die Ahnung vom Thema haben, von denjenigen, die keine Ahnung vom Thema haben. Und die wir Ahnung vom Thema haben, sind eine gute Community. Wir verstehen uns da gut und da gibt es wenig Neid und Missgunst. Es gibt man guckt manchmal zu denen, die das da nicht so richtig gut machen und weniger Ahnung haben von der Meteorologie, aber wir machen das auf einem Niveau, wo wir, glaube ich, ganz gut gemeinschaftlich unterwegs sind. Da müssen wir nicht uns gegenseitig beäugen.
Also es ist mehr so eine Community. Sie veranstalten ja auch die MetCom, das ist so eine Art Klassentreffen der Wettermoderatorinnen und Moderatoren. Wie kann ich mir das vorstellen? Da kommen ja auch tatsächlich alle. Also ich habe ein Bild gesehen, da sind alle mir bekannten Wettermoderatoren drauf.
Ja, wir treffen uns im Hotel zur Sonne. Das finde ich auch erstmal total sinnstiftend, dass muss wir ja Meteorologen so sein. Das geht gar nicht anders. Und das ist einmal im Jahr, dass wir uns da treffen. Das ist wirklich so eine Art Klassenreise, eine echte Community. Wir sehen uns ja immer nur im Fernsehen und hören uns mal ab und zu gegenseitig im Radio, aber wir sehen uns auch selten persönlich. Und hier haben wir einmal im Jahr die Möglichkeit, uns auszutauschen, Fachvorträge zu hören, zu diskutieren, auch über die Fragestellung, wie können wir noch besser vielleicht auch Warnungen kommunizieren. Wir haben ja manchmal auch Themen, die uns auch selber stark bewegen. Manchmal geben wir Warnungen raus und Menschen sagen, ja gut, die haben da gewarnt, aber ich mache gar nichts. Und wie bekommen wir Menschen dazu, dann auch zu handeln, wenn wir sagen, da kommt ein wirklich ernstes Wetter auf uns zu und das ist gefährlich und manchmal hat man den Eindruck, Wetter kann gar nicht mehr so gefährlich sein, weil bei mir in der Wohnung habe ich immer 22 Grad, ist immer trocken, Wind habe ich auch nicht und regnen tut es da auch nicht. Und da draußen kann das Wetter mal extrem sein und die MetCom ist dafür ein ganz toller Austausch, ja.
War Claudia Kleinert auch da?
Claudia war bisher nicht da. Die hat tatsächlich häufig an den Abenden dann moderieren müssen, weil natürlich dann, wenn Sven da ist und Carsten Schwanke dann da sind, irgendjemand muss ja dann im deutschen Fernsehen abends das Tagesthemenwetter machen und da wird dann geguckt, wer kann denn diesen Dienstplan so bauen, dass er möglichst zur Met kommen kann. Also da gibt es dann im Hintergrund das große Schachern, da muss man danach dem einen oder anderen die ein oder andere zum Essen einladen.
Auf welche Wetter-Apps verlässt sich eigentlich ein Meteorologe?
Schon mal nicht auf eine einzige. Das ist schon mal die wichtigste Erkenntnis, die man haben sollte, wenn man mal mit einer Wetter-App unterwegs ist. Denn wir haben eben Wetterlagen, bei denen die Wettervorhersage nicht immer ganz eindeutig ist. Es kommt ja häufig die Frage, wie weit kann man eigentlich in die Zukunft schauen? Und manchmal gibt es eben durchaus Wetterlagen, da sind schon die nächsten Stunden unsicher und auch die nächsten Tage. Und dann ist es gar nicht so schlecht, sich Wetter-Apps anzuschauen, die also entweder mehrere miteinander zu vergleichen oder sogar Wetter-Apps zu nehmen, die 3, 4, 5 Wettermodelle in einer App zeigen. Das machen sogar wir auch als Profis, die wir uns dann diese Apps ab und zu mal zu Rate nehmen und schauen, was dann an diesem einen Ort passiert. Und dann gibt es dann ein Modell, das vielleicht sagt, es ist alles sonnig, blauer Himmel, Sonnenschein, 25 Grad. Und 4 andere Modelle sagen, da könnte es eher Regen geben und wir haben gerade mal 5 Grad weniger. Wenn ich dann gerade gerade diese eine App habe mit den 25 Grad und Sonne und plane damit den Grillabend und lade meine Freundinnen und Freunde ein und dann tritt das ein, was eben viel wahrscheinlicher ist, nämlich dass die 5 Apps, die was anderes sagen, Recht behalten, dann stehen wir da im Regen und der Grill kommt nicht richtig in Gang. Also tatsächlich mehrere Wetter-Apps anzuschauen und auf dem Telefon durchaus da miteinander zu vergleichen, das hilft schon ein bisschen.
Das stelle ich mir anspruchsvoll vor, mehrere Wetter-Apps runterladen. Wo fährt man als Meteorologe, zumal noch als Extremwetterexperte, der ständig Dystopien verbreitet über wie schlimm es wird mit dem Klimawandel und das Wetter und mehr Extremwetterereignisse, wo fährt man dann selber in Urlaub hin? Da ist ja Fliegen dann eigentlich raus, oder?
Ja, Fliegen ist raus, bei mir sowieso, aber das liegt daran, dass ich eine sehr gut kultivierte Flugangst habe. Also man kriegt mich da einfach gar nicht rein in so einen Flieger, was meiner persönlichen CO2-Bilanz natürlich hervorragend zugutekommt. Ja, wir fahren mit der Familie nach Frankreich häufig im Urlaub und sind da ganz, ganz häufig unterwegs, aber auch familiär bedingt, weil es da auch familiäre Verbindungen gibt. Aber insofern freue ich mich auch, wenn ich dann im Sommer natürlich durchaus auch das Sommer genießen kann. Und ich kann auch den Sommer mit 30 Grad genauso genießen, auch wenn ich natürlich weiß, diese Tage werden häufiger, da rauscht der Klimawandel im Hintergrund mit. Man darf immer nicht vergessen, das ist ja reine Physik. Der Klimawandel ist bei jedem Wetterereignis im Hintergrundrauschen dabei. Auch wenn ich da draußen 8 Grad und Nieselregen habe, rauscht im Hintergrund der Klimawandel mit. Er wird nur ganz besonders sichtbar für uns, da wo es Extremwetterereignisse gibt, wo dann die Attributionsforschung eben feststellen kann, das ist jetzt ein Ereignis, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich in dieser Region, jetzt kommt es aber immer häufiger vor. Und aufgrund der veränderten Wahrscheinlichkeitsaussagen, die damit dann verbunden sind, kann ich zu der Erkenntnis kommen, na, das ist jetzt ein Ereignis, das eben tatsächlich durch den Klimawandel an dieser Stelle häufiger wird. Aber ich kann trotzdem auch im Sommer 30 Grad genießen, doch schon.
Sie haben sich ja beruflich einfach dem Wetter verschrieben, obwohl Sie ja so ein Macher sind. Haben auch ganz viele Firmen gegründet und selber auch Werbekaufmann gelernt und waren viel selbstständig, sind auch jetzt selbstständig, haben wirklich viele Firmen gegründet. Welche hatten überlebt eigentlich?
Die Firmen, die ich mitgegründet habe, die gibt's eigentlich alle noch. Wir haben viele, mal habe ich sie verkauft, mal habe ich fusioniert mit anderen Wetterdienstleistern und dann sind die Firmen dort drin aufgegangen. Aber ich kann sagen, für mich ist einfach die Selbstständigkeit die angenehmste Form.
Mhm. Extremwetterkongress in Hamburg haben Sie gegründet, wahrscheinlich um genau diesem Phänomen ein Forum zu geben, vielleicht in ganz kurzen Worten. Worum geht's da?
Ja, der Extremwetterkongress jetzt im September vom 28. bis zum 30. in Hamburg beschäftigt sich seit der Gründung vor allen Dingen mit der Vermittlung von Wissen in die Gesellschaft hinein. Es ist eine Kommunikationsveranstaltung, die auch dem Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft dient. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen, wo sich die Öffentlichkeit eben direkt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern informieren kann.
Sogenannte extreme Wetterlagen werden immer häufiger. Ihre Häufigkeit hat sich seit 1990 fast verdoppelt. Auch bei uns in Baden-Württemberg. Der Meteorologe und Extremwetterspezialist Frank Böttcher ist bei uns. Wetter ist ja immer so eine gefühlte Sache auch. Mhm. Viele sagen ja auch früher, da konnte man das Wetter noch besser voraussagen und Sommer war Sommer und Winter war Winter. Ist das eigentlich Realität?
Also was die Wettervorhersage angeht, kann ich ganz klar sagen, nein. 1960 war die Wettervorhersage für Tag 2, also der nächste Tag, morgen, genauso gut wie heute für Tag 5. Also wir sind in den letzten 60 Jahren fast alle 10 Jahre einen Tag besser geworden, was unsere Wettervorhersage angeht. Also da ist die Wettervorhersage selber wirklich deutlich besser geworden. Die Jahreszeiten haben sich aber verändert. Und wir haben eben einen länger dauernden Herbst. Wir haben ein früher beginnendes Frühjahr, der Winter, er schmilzt durch den Klimawandel dazwischen förmlich dahin. Und das sehen wir auch bei uns in der Region. Also die Zahl der Tage mit Dauerfrost unter minus 5 Grad lag vor 30 Jahren bei 107 Tagen in 30 Jahren. In den letzten 30 Jahren hatten wir nur 37 Tage mit Dauerfrost unter minus 5 Grad in Stuttgart beispielsweise. Also wir sehen, dass diese Frosttage immer seltener werden und gleichzeitig die Hitzetage zunehmen. Also wer dem Sommer viel abgewinnen kann, kommt immer mehr auf seine Kosten.
Also man kann in der Vergangenheit natürlich klar benennen, da gibt es klare Zahlen. Es ist aber trotzdem schwer, Extremwetterereignisse verlässlich vorauszusagen. Man kann es höchstens prognostizieren oder kann man es tatsächlich genau sagen, dann kommt die nächste Dürre.
Also dann kommt die nächste Dürre. Dafür müsste man natürlich dann tatsächlich längerfristige Wettervorhersagen nehmen. Kurzfristige extreme Wetterereignisse können wir inzwischen sehr gut vorhersagen. Auch die Wettervorhersagen für diese Hochwasserkatastrophe an der Ahr, die waren sehr gut. Wir hatten schon 48 Stunden vorher, haben wir schon bei uns in der Community darüber diskutiert, dass das eine wirklich brisante, gefährliche Wetterlage ist. Wir hatten viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre. ein Tiefdruckgebiet, das sich kaum bewegt hat, und dann lange Niederschläge an einem Ort, da ging es ganz gut. Aber schwieriger ist es bei punktuellen kleinen Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel heftigen Gewittern. Häufig ist es so, dass wir zum Beispiel für morgen Nachmittag, da haben wir eine Gewitterlage, die uns fast alle hier in Baden-Württemberg betreffen wird. Da gibt es überall mal Regen und zwischendurch auch mal punktuell Gewitter. Aber es gibt Gewitterlagen, da gibt es so einzelne Zellen. Da kann ich dann für morgen Nachmittag sagen, ja, es kann im südlichen Baden-Württemberg einzelne, alleinstehende, schwere Gewitter geben. Aber wer dann tatsächlich das Gewitter bekommt, das kann ich heute noch nicht vorhersagen. Dazu muss das Gewitter dann häufig erst entstehen. Und manchmal habe ich auch gerade bei Gewittern auch nur einen Vorlauf von 1-2 Stunden.
Sie können übrigens hervorragend schnell umschalten, auch von Hamburg auf Baden-Württemberg. Also ganz toll. Also Sie können gerne hier bleiben bei uns. Was verstehen wir überhaupt unter so einer extremen Wetterlage? Weil wenn jetzt die gefühlte Tatsache, wir hatten gerade das Thema Gewitter, dass wir nach spätestens 3 Tagen Sonnenschein dann eigentlich schon wieder ein Gewitter haben, dass das eigentlich nie hält so richtig lange mit dem guten Wetter. Ist das auch schon extrem, dass wir jetzt häufiger diese Gewitter haben?
Also diese Gewitterlagen selber scheinen zuzunehmen. Es gibt einen Trend hin zu häufigerem Starkregen und es gibt auch einen Trend hin zu längeren Phasen mit Trockenheit und mehr Sonnenschein. Und das liegt eben auch daran, dass diese Wetterlagen insgesamt offensichtlich träger werden. Die Ursache da drin ist kurz erklärt, man kann da also jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten, aber kurz erklärt, die polaren Regionen erwärmen sich deutlich schneller. 6 Grad globale Erwärmung in den polaren Regionen, während die globale Erwärmung bei uns am Äquator, ein bisschen weiter nach Süden geschaut, an uns vorbei, nicht ganz so hoch ist, gerade bei 0,8 Grad bis 1 Grad. So, das heißt also, der Temperaturunterschied zwischen den polaren Regionen und den äquatorialen Regionen, der nimmt ab. Und Wind ist letztlich notwendig, um große Temperaturunterschiede auszugleichen. Wind ist ja letztlich nichts anderes als der ewige Versuch der Atmosphäre, diese in einen ganz ruhigen meteorologischen Zen-Tempel zu verwandeln, alles auszugleichen. Und die großen Unterschiede der Temperaturen verursachen viel Wind. Nehmen diese Temperaturunterschiede ab, also zwischen äquatorialen Regionen und polaren Regionen, dann wird es weniger Wind geben, der notwendig ist, um das auszugleichen. Wetterlagen werden deshalb durchaus träger, bleiben länger. Und dann können sich Gewitterlagen eben auch häufen, weil es dann einfach mal 3 Tage hintereinander immer wieder diese Grenzwetterlage gibt, in dem es entsprechend Gewitter geben kann.
Ein Klima wie in Nizza oder Rom, so könnte sich bis 2050 die Wetterlage in Baden-Württemberg entwickeln, wenn sich die globale Temperatur bis dahin um 2 Grad Celsius erhöht. Der Wetterexperte Frank Böttcher ist bei uns in SWR1, Leute. 2 Grad mehr, das klingt doch erstmal ganz nett. Da müssen wir doch gar nichts gegen tun.
Ja, aber jeden Tag 2 Grad mehr und im Mittelwert 2 Grad mehr bedeutet eben eine erhebliche Zunahme der Hitzewellen bei uns. Und wir müssen eben auch immer über den Tellerrand hinausschauen. Das ist mir ganz besonders wichtig, weil wenn wir ein Klima bekommen wie in Nizza, dann können wir uns vielleicht noch anpassen. In Nizza haben wir dann ein Klima wie in Algier und in Algier dann ein Klima wie in der inneren Sahara. Und wir werden erleben bis zum Ende dieses Jahrhunderts den Sprung der Sahara nach Südeuropa, vor allen Dingen nach Spanien, um Murcia herum. Wir haben das jetzt schon erlebt bei einer Hitzewelle, die außerordentlich war in Spanien. 2 Wochen lang Temperaturen zwischen 40 und 45 Grad. Da bekommen wir schon eine Ahnung davon, was da auf uns zurollt. Diese Klimaproblematik, und das darf man immer nicht vergessen, ist die größte gesamtgesellschaftliche Herausforderung für die Menschheit auf diesem Planeten, und zwar seit ihrer Existenz. Wir sind 200.000 Jahre jetzt als Menschen auf diesem Planeten. So eine schnelle Klimaveränderung global betrachtet, für uns alle gleichermaßen betroffen, haben wir noch nicht erlebt.
Da muss ich jetzt an der Stelle mal fragen, also für jemanden, der sich mit diesem Phänomen, wir nennen es jetzt mal Klimaproblematik, so intensiv beschäftigt, wie nehmen Sie Leute auf, die sagen, Klimawandel, das gibt's doch gar nicht?
Ja, die gibt es immer wieder mal, aber das ist häufig auch ein Ausdruck von Angst. Das stelle ich immer wieder fest. Ich unterhalte mich ja auch viel mit Menschen, die sagen, das gibt's alles gar nicht oder ist alles nicht so schlimm oder es wird nicht so schlimm werden.
Macht sie das nicht wütend?
Und nein, überhaupt nicht, weil ich nachvollziehen kann, dass Ängste auch Dinge auslösen kann, die nicht rational bearbeitet werden können. Ich kenne das von mir selbst. Ich habe eine gut kultivierte Flugangst, habe ich ja eben kurz berichtet. Und ich weiß, dass die nicht über meinen Neokortex bearbeitet wird, also rational in meinem Gehirn teilen, sondern sehr über das Stammhirn emotional gesteuert ist. Das sind einfach Ängste. Und man kann Ängste bekommen, wenn man vor so einer Problematik steht, die wir da draußen jetzt vor uns haben. Weil da Existenzängste vielleicht auch dran stehen in Zukunft. Oder man hat Angst, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Oder dass die eigene Existenz vielleicht irgendwann schwieriger wird. Und man möchte vielleicht auch diese Verantwortung gar nicht mit sich tragen. Dass man sagt, ich soll da auch für verantwortlich sein. Das ist ja fürchterlich. Und da ist es eben auch wichtig, emotional zu kommunizieren. Und nicht nur mit reinen Fakten. Dann wird man dort auch manchmal gar nicht weiterkommen.
aber die Fakten sind dennoch eindeutig oder gibt es da Zweifel?
Nein, die sind völlig eindeutig und der neue IPCC-Report AR6, der jetzt gerade veröffentlicht worden ist, gibt uns drei wesentliche Informationen, die neu sind und so klar auch noch nie formuliert worden sind. Die erste Aussage ist, der Mensch ist nachgewiesenermaßen verantwortlich für diesen Klimawandel. Das gilt jetzt als bewiesen. Die zweite Aussage ist, wenn wir so weitermachen wie bisher, was die Kohlenstoffdioxidemissionen angeht, dann werden wir die 1,5 Grad Grenze nicht mehr halten können. Und die dritte Kernaussage, auch die ist neu. Es gibt einige Klimamodelle, und zwar die, die den Meeresspiegel besonders gut abbilden können, die sagen, wir können nicht mehr ausschließen, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um 1,70 Meter steigt. Also wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem.
Wie lange haben wir dieses Erkenntnisproblem eigentlich nicht mehr? Also wie lange ist eigentlich schon klar, dass es so läuft? Wie weit hängen wir da hinterher mit unserem Handlungsstrang?
Nun, Svante Arrhenius, Chemie-Nobelpreisträger, und der hat 1896 bereits Kohlensäure, hat er das damals genannt, als Treibhausgas erkannt, hat auch in seinen Berechnungen festgestellt, und zwar genauso gut wie heute, dass das ein Treibhausgas ist. Also wir haben kein Erkenntnisproblem.
Wir müssen über das Thema Klima reden. Da gibt es eine Mail von Axel Schubert aus Basel, der sagt, liebe Leute, wie lange sprecht ihr blasphemisch noch von Klimawandel? Es handelt sich bei der Erderhitzung um die größte Krise der Zivilisation und Menschheitsgeschichte, haben wir vorhin gesagt. Er sagt, man müsste von Klimaerhitzung sprechen. Generell ist dieser Begriff Klimawandel umstritten, muss man sagen.
Also Klimawandel aus meiner Sicht, ich habe den tatsächlich vorhin auch mal benutzt, verharmlost eigentlich die Lage, die wir haben. Wir haben eine globale Situation. Ich finde, es ist die größte Problematik, die wir vor uns haben, die größte Aufgabenstellung gesellschaftlich für den gesamten Globus. Wir werden auch ein Teil dieser Klimaveränderung wird auch einfach über uns hinwegrollen. Die werden wir gar nicht mehr einfangen können. Da dürfen wir uns überhaupt gar keine Illusion machen. Und deshalb gehört neben der großen Aufgabenstellung des Klimaschutzes auch die Anpassung zu einer wichtigen Aufgabenstellung. Wir müssen uns an einen großen Teil dessen, was da kommt, auch anpassen können, sonst werden wir größte Schwierigkeiten haben. Und insofern, die Diskussion ist völlig richtig. Ich bin kein großer Freund von dem Wort Klimakrise, weil das immer ein Ausdruck ist eines kurzen Zeitraumes, in dem man das dann löst. Das, was wir vor uns haben, wird uns aber 200 Jahre beschäftigen. Dann hätten wir 200 Jahre einen Krisenmodus. Ich sehe das eher als eine ganz große Problematik. Klimawandel klingt mir auch zu verharmlosend. Klimaproblematik ist aus meiner Sicht ein guter Begriff, der das gut beschreibt.
Wir haben vorhin schon mal über die Zeitachse gesprochen. Da kommt eine Nachricht von Heidi Wolf aus Ulm. Die sagt, Heumer von Dittfurt, das ist ein Moderator, ja. Fernsehmoderator aus den 70er Jahren, auch Psychiater, der hat vor 40 Jahren schon vor einer Klimakrise gewarnt. Die Politik hat damals nicht reagiert. Reagiert sie denn heute adäquat? Jetzt haben wir ja Grüne an der Regierung. Wir haben aber auch Parteien im Deutschen Bundestag, die den Klimawandel weiterhin leugnen.
Ja, wir sind aus meiner Sicht immer noch viel zu wenige, die wir uns stark genug engagieren. Wir sind auch viel zu langsam. Und Heumer von Dittfurt hat es gesagt. Ich hatte jetzt gerade wieder ein Gespräch mit Mujib Latif. Der war 1992 auch auf der ersten Weltklimakonferenz dabei. Und seit dieser Zeit gibt es internationale Weltklimakonferenzen. Der Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre ist seitdem aber kontinuierlich angestiegen. Also wenn diese Konferenzen das Ziel gehabt hätten, dass die Emissionen weiter steigen, wären die alle sehr erfolgreich gewesen. Das Gegenteil ist eben weniger erfolgreich gewesen. Wir sind zu langsam und wir sehen auf unserem Planeten eben auch viele Staaten, die autokratische Strukturen haben, die mit diesem System ganz anders umgehen. Ein Herr Bolsonaro, der den brasilianischen Regenwald abholzt wie nichts Gutes und Brandrodungen betreibt, um Ackerflächen zu schaffen. Das setzt Kohlenstoffdioxid in gigantischen Mengen frei und nimmt dem Wald die Möglichkeit, Kohlenstoffdioxid rauszuziehen. Also wir haben größte Schwierigkeiten, diese Klimaschutzziele auch aus dem Pariser Rahmenabkommen umzusetzen. Zudem gibt es keine Sanktionen für die Staaten, die ihre versprochenen Ziele nicht einhalten. Also insofern ist das eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Und wir dürfen uns da keine Illusionen machen. Es ist die größte Veränderung für uns Menschheit, die da auf uns zukommt. Und wir müssen damit lernen, umzugehen.
Wir gehen nochmal auf die lokale Ebene. Da kommt von Martin Krauch, der sich als Landwirt vorstellt. Der sagt, das Wetter ist für mich immer von Bedeutung und zeigt uns ein Bild. Und zwar ist da zu sehen seine Heimat. Und da sieht man einen blauen Himmel mit ganz vielen Kondensstreifen. Und er bittet Sie, das mal abzulesen, was das bedeutet.
Ja, das, was man auf diesem Bild sieht, und das kann ich unseren Hörerinnen und Hörern einmal beschreiben, sind eben ganz viele Kondensstreifen, die werden von Flugzeugen verursacht. Flugzeuge sorgen dafür, dass feinste Partikel durch die Abgase in die Atmosphäre kommen. Daran kondensiert dann das Wasser, bildet in diesen Höhen dann häufig dünne Eiswolken. Die gehen dann nach und nach auch in die Breite. Und diese Schleierwolken sorgen dafür, dass die Sonnenstrahlen zwar durchkommen, die Wärme vom Boden aber nicht mehr abgestrahlt werden kann. Das heißt eben auch tatsächlich, die Luftfahrt leistet einen Beitrag zur globalen Erwärmung. Das ist einfach so. Wir haben das gesehen nach 9-11, als in den USA komplettes Flugverbot war und es gab keine Kondensstreifen, weil es eben auch keine Flugzeuge in der Luft gab. Und da sind die Temperaturen tatsächlich gesunken. Also alles das, was wir so in die Atmosphäre hineintun, das hat auch eine Wirkung. Das Wetter und das Klima, es kennt keine Grenzen. Wir Menschen ziehen diese Grenzen, die Meteorologie kennt diese gar nicht. Alles, was wir in die Atmosphäre hineinpusten, hat an irgendeiner Stelle auch irgendeine Wirkung.
Wir haben eine ganze Menge Hörerfragen nochmal reinbekommen und wollen natürlich auch einen kleinen Ausblick wagen, nämlich so Fridays for Future, Extinction Rebellion oder die sogenannte letzte Generation, die sich ja durch Festkleben sozusagen in die Medien bringen, indem sie sich zum Beispiel auf der Straße festkleben. Das sind meist junge Aktivisten in Sachen Klimaschutz. Also ein Teil der jungen Generation scheint dieses Problem und die Dringlichkeit verstanden zu haben. Damit kommen wir zu einer Frage von Heribert Bayer aus Fellbach, der sagt, guten Tag Herr Böttcher, Meteorologen arbeiten doch gern mit Wahrscheinlichkeiten. Wie hoch sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen bereit sind, ihre Gewohnheiten zu ändern? Er spricht dabei zum Beispiel den Fleischkonsum an.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz hervorragendes Beispiel, weil es nochmal zeigt, dass wir eigentlich ja auch viel zu träge sind. Und wir wollen ja möglichst bei uns selbst wenig verändern. Und wir sind immer sehr, sehr gut darin, zu sagen, was andere Kluges tun können. Und bei uns fällt es uns dann schwer. Aber es liegt eben auch daran, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern. Ein kleiner Teil von uns Menschen ist altruistisch und geht in den Supermarkt und sagt, naja, ich bin auch bereit, das Doppelte auszugeben. Und dann habe ich Fairtrade Bio in der Region produziert, geringer CO2-Footprint. Aber die meisten gucken dann eben doch auf die Sonderangebote und die sind einfach verlockend. Wir sind einfach Jäger und Sammler. Das ist so tief in uns drin. Wir sind gierig. Wir Menschen sind gierig. Und wir müssen die Rahmenbedingungen so ändern, dass unsere Gier uns nicht umbringt auf diesem Planeten. Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, alle Produkte auf diesem Planeten, die schädlicher sind als andere Produkte, müssten teurer sein. Dann entscheidet nämlich der Preis, in eine richtige Richtung zu gehen und wir werden damit in unserem eigenen Handeln befördert. Daran mangelt es. Das müsste konsequent umgesetzt werden. Lange Lieferketten, lange Wege, hohe CO2-Emissionen, dann gibt es auch einen hohen Preis. Das müsste dringend umgesetzt werden.
Da sind wir in der Diskussion, die wir mit unserem Bundesumweltminister führen müssten zum Beispiel. Da kommen wir jetzt auch zu einer Hörerfrage. Frage von der Hoja und Orchideenfrenze, kunstvoller Name hier. Liebes SWR1-Team, unser Problem ist doch die Gier. Solange uns das Geld wichtiger ist, wird es mit dem Klima auch so bleiben. Jemand anders spricht das Problem der Überbevölkerung an. Der aus seiner Sicht, Kurt Karpalis ist das aus Beilstein, der sagt, auf der Erde leben 7,5 Milliarden Menschen, ein Großteil davon in Entwicklungsländern und in Armut. Ist das tatsächlich ein Problem, Bevölkerung, oder ist diese Klimakrise, die Klimaproblematik tatsächlich nur durch die sogenannte entwickelte Welt gemacht worden?
Ja, wir gucken bei der globalen Erwärmung zunächst natürlich immer auf die Temperatur. Da sehen wir, die steigt an. Dann legen wir da drüber die Kurve des Kohlenstoffdioxids und sehen, das geht genau parallel. Da gibt's eine Ursache-Wirkung. Und dann legt man mal die Zahl der Menschen auf unserem Planeten oben drüber auf diese Kurven. Und dann sieht man, auch das läuft parallel. Je mehr Menschen wir sind, umso größer ist unser Energiebedarf. Auch und übrigens unser Ressourcenbedarf. Also wir sind ja, wir gucken immer nur aufs, manchmal ja nur aufs Klima, aber wir haben auch ein echtes Ressourcenproblem auf diesem Planeten. Und dann stellen wir fest, die Bevölkerung wächst dann langsamer, wenn sie ein gewisses Level des Wohlstandes hat. Das Problem ist, um dieses Level zu erreichen, braucht man noch mehr Ressourcen und es ist schwieriger, dorthin zu kommen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir müssten eigentlich international Verhandlungen darüber führen, dass jedes Land ein bestimmtes Bevölkerungskontingent bekommt und sich dann eben nicht weiter vermehrt, sondern wir werden weniger. Also die internationalen Verhandlungen möchte ich mal sehen. Das ist aus meiner Sicht schon zum Scheitern verurteilt, bevor diese Verhandlungen begonnen haben. Beim Kohlenstoffdioxid ist es schon schwierig. Aber welches Land gibt denn freiwillig 20% seiner Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren ab, in Anführungszeichen? Wer soll denn dann das Recht haben, sich zu vermehren? Und wer nicht. Also diese Diskussion hat ein natürlich unfassbare Sprengstoff in sich und insofern ist das ganz schwierig zu behandeln. Aber absolut, die Bevölkerungsproblematik ist eine der großen treibenden Kräfte auf unserem Planeten für den Klimawandel.
Das klingt natürlich, so wie Sie es sagen und schildern, nach einem schier unlösbaren Problem. Da kann man natürlich Frustration darüber auch nachvollziehen, dass man so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg steht. Was können wir denn konkret überhaupt noch tun, beziehungsweise wie können wir uns jetzt auf Vorkehrungen treffen für uns, jeder Einzelne, damit wir sagen können, A, wir halten diese Klimaerwärmung auf und B, wie präparieren wir uns für extreme Wetterlagen?
Mhm. Also ich glaube ja, weder die Pessimisten noch die Optimisten werden nachher Unrecht haben. Das bei den Optimisten, und zu zählen zähle ich mich, die haben dann zumindest einigermaßen eine gute Stimmung dabei. Es ist eine schwierige Lage, aber ich habe auch schon ganz schön viel schlechtes Wetter vorhergesagt. Am Ende wurde es immer wieder gut. Ich glaube, wir brauchen diesen Optimismus, diesen Mut zu Veränderung, das Gemeinsame, das Kollektivere miteinander, füreinander diese Veränderung voranzubringen und auch den politischen Mut, diese Leitplanken so zu ändern. Natürlich gibt es da Widersprüche. Natürlich wird es Unternehmen geben, die sagen, ja, da komme ich jetzt aber nicht mehr so richtig gut mit klar. Den muss man unterstützen, den muss man Wege aufzeigen, dass sie diesen Transformationsprozess eingehen können. Aber ich glaube, jetzt gemeinsam miteinander auf diesen Weg zu gehen, ist ganz wichtig. Den Kopf in den immer trockeneren Sand zu stecken, wird uns nicht helfen, den Boden wieder feuchter zu machen.
Das ist jetzt Ihr Abschlussstatement. Wir müssen leider Schluss machen an der Stelle. Wir haben noch ganz, ganz viele Fragen. Müssen wir einfach nochmal eine Sendung machen. Vielen Dank, Frank Böttcher, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.